Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich lese aus Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Talent Silberstücke, einem anderen 2 und dem dritten 1 Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. Der Mann mit den 5 Talent Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Auch der, die 2 Talent bekommen hatte, verdiente 2 hinzu. Der dritte aber vergrub das Talent, das sein Herr ihm anvertraut hatte, an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der 5 Talent Silberstücke erhalten hatte, trat vor und übergab ihm 10 Talent. Er sagte: Herr, 5 Talent hast du mir gegeben. Hier, ich habe 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr: Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Danach kam der Mann mit den 2 Talent. Er berichtete: Herr, ich habe den Betrag, den du mir gegeben hast, verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Schließlich kam der Diener, dem der Herr ein Talent Silberstück gegeben hatte, und erklärte: Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt, hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein Herr: Was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter? Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe, hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können. Dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es dem, der die 10 Talent hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefe Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Matthäus 25, 14 bis 30.
Bevor wir beginnen, noch eine kleine Bemerkung zu unserem Lied, das wir eingeübt haben heute Morgen. Ich lese nochmals die 3. Strophe. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet. Seit eure Schuld geschah, nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Wir sind ja heute, haben wir den kürzesten Tag und die längste Nacht und heute am 21. Dezember ist die Wende. Und versteht ihr, Jesus kam in diese Welt, um die Wende zu schaffen. Und als ich heute Morgen im Dunkeln in meinem Büro saß, ich weiß nicht, ob es ein Eindruck von Gott ist, ich sage ihn euch einfach weiter. Ich glaube, er möchte sagen, in deinem Leben schaffe ich eine Wende. Und alle, die jetzt merken, das brauche ich unbedingt, die sind wahrscheinlich angesprochen. Er schafft die Wende. Und wir Privilegierten in Basel haben diesen Sonnenschein. Meine Verwandten sitzen alle im Nebel im Zürcher Oberland. Auch das ein Privileg, dass wir hier sein dürfen. So, jetzt. Kürzlich waren Silvia und ich mit Freunden in Colmar am Weihnachtsmarkt. Es war wunderschön, aber kalt. Und es war schon der dritte Weihnachtsmarkt, den wir an diesem Tag besucht hatten. Da es ein Montag war, waren viele Restaurants geschlossen und wir standen mit vielen anderen Menschen dann am Abend vor einem der wenigen Restaurants in Colmar, die öffneten für das Nachtessen. Wir mussten ungefähr 10 Minuten warten. Aber ich sage euch, ich habe sicher 7 oder 8 Mal auf die Uhr geschaut, ob es jetzt nicht schon 18 Uhr ist. Das war ein Warten. Der Clou war, es war alles schon vorreserviert und wir hatten sowieso keinen Platz. Also ich kam mir wie Josef vor, keinen Platz in der Herberge. Zum Glück hatten wir noch ein anderes, kleines, sehr herziges Restaurant gesehen, das nicht so berühmt war, aber dafür eine ganz nette Bedienung und dort hatten wir noch Platz. So, das Warten. Es gibt viele verschiedene Arten zu warten. Warten auf das Resultat einer entscheidenden Prüfung oder eben warten, bis man eingelassen wird in ein Restaurant oder warten auf den verspäteten Zug oder an der Einkaufskasse im Supermarkt oder eben auch warten auf die Ankunft eines Kindes. Advent. Erster Punkt, warten auf Jesus. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum so kurz vor Weihnachten noch Texte aus Matthäus 25 kommen, wo uns ja die Leviten gewaschen werden, falls wir uns mit dem letzten Knecht identifizieren. Vorletztes Mal die 10 Brautjungfern, jetzt die anvertrauten Talente. Es geht in Kapitel 24, Hälfte bis und mit Kapitel 25 bei allen Texten ums Warten. Die erste Hälfte von Matthäus 24 beschreibt die Wiederkunft von Jesus und was geschehen wird. Und dann geht es 3x1,5 Kapitel darum, wie wir nun warten sollen. Und da habe ich gedacht, das ist es doch wert. Wir sind ja im Advent. Wie müssen wir dann warten? Und diese Texte, das müsst ihr mal durchlesen, ist sehr spannend. Die bauen aufeinander auf. Es kommt immer ein weiterer Aspekt dazu und der nächste Text greift auf den vorherigen zurück mit einem bestimmten Motiv. Es ist also so eine, es geht auf einen Höhepunkt zu und den haben wir eben heute. Zuerst hören wir Kapitel 24 ab Vers 32, warte wie jemand, der nicht überrascht werden möchte, wenn Jesus wiederkommt. Jesus beschreibt da, wie sie in den Tagen Noahs heirateten, aßen, tranken und auf einmal kam die Flut. Jesus erzählt nun vom zweiten Wiederkommen seiner selbst. Dann werden 2 auf dem Felde sein und der ganz normalen Arbeit nachgehen und einer ist dann weg und einer oder eine noch da. Was das Gemeinsame ist, das hier betont wird, ist die Normalität, in der das alles geschieht. Ja, jetzt sagt ihr, ja, aber das heißt doch, da kommen Kriege und Kriegsgerüchte. Das haben wir auch schon gehört vor ein paar Wochen, das gab es ja schon immer. Auch Naturkatastrophen gab es schon immer. Das Gemeinsame ist das Normale und Jesus kommt in dieses Normale rein, wo du es eben nicht denkst. Also, lebe so, dass du nicht überrascht wirst, wenn Jesus wiederkommt. Das zweite, warte wie ein Verwalter, der über seinen Dienst Rechenschaft geben muss, sei er treu gewesen oder nicht. Es geht auch wieder ums Warten und jetzt kommt ein zusätzlicher Aspekt dazu, es wird am Ende abgerechnet werden. Matthäus 24, Vers 45 bis 51, der Knecht, der seine Arbeit gut macht, bekommt den ganzen Besitz und wird über diese Güter gesetzt zur Verwaltung und der untreue Knecht kriegt seinen Platz bei den Heuchlern. Dann kommt ein weiterer Aspekt dazu. Warte wie jemand, der weiß, dass sich die Ankunft von Jesus verzögern kann. Also das ist das Gleichnis mit den 10 Brautjungfern. Also die Klugen, die rechnen mit einer längeren Zeit, bevor der Bräutigam kommt. Also es zieht sich in die Länge und sie sind trotzdem alert, wie man heute sagt. Und die anderen 5 schätzen den Wert des Bräutigams so tief ein, dass diese Verhandlungen schnell gehen werden und ich gar kein Reserveöl brauche. Und in unserem Gleichnis von den anvertrauten Talenten geht es jetzt um einen weiteren Aspekt, nämlich warte wie jemand, der beauftragt ist, während des Wartens den Besitz des Gutsherrn zu vermehren. Also nicht den eigenen, sondern den des Gutsherrn. Es gibt also als Christ kein Warten, indem wir die Hände in den Schoß legen, still für uns an Gott glauben und das nicht auf irgendeine Art und Weise sich auf unser Leben auswirkt. Also sich bekehren und dann warten, bis wir in den Himmel kommen und so lange unser eigenes Ding drehen, das ist ein No-Go. So, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was fällt auf im Gleichnis der anvertrauten Talente? Es gibt ja hier einiges, das auffällt oder vielleicht ein bisschen piekst. Und genau diese Dinge müssen wir immer genauer anschauen, weil da liegen die verborgenen Schätze. Die wollen wir jetzt miteinander zu heben versuchen. Kurz eine Erklärung zum Anfang. Talent, dieses Wort, hinter diesem Wort, es wird manchmal auch als Zentner übersetzt, steht das griechische Wort Talenton. Hier in diesem Gleichnis ist eine Gewichtsangabe gemeint, nämlich eine Gewichtsangabe, die sich speziell auf Geldmünzen bezieht. Und zwar ist ein Talent 6000 Denarii und ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Also, wenn wir jetzt das errechnen, dann ergibt das ungefähr 17 Jahreslöhne. Heute in der Schweiz umgerechnet würden wir da ungefähr bei 1,47 Millionen Franken landen. Falls es sich dabei um ein Goldtalent handelt, es steht hier Talent Silberstücke, aber das ist Interpretation, man weiß nicht, ob es das Silber- oder das Goldtalent war, dann wäre der Wert 2,87 bis 6,5 Millionen, weil die Talente hatten verschiedene Gewichte. Wäre zu kompliziert, jetzt da ins Detail zu gehen. Aber es ist so. Also, das ist das eine. Und vielleicht jetzt ganz kurz schon ein kleines Wort zum letzten Verwalter. Der hat ja nur ein Talent bekommen. Also so wenig war es dann doch nicht. Jetzt die andere Bedeutung des Talents, das uns natürlich eher geläufig ist, ist das menschliche Talent, die Fähigkeiten, das, was wir einsetzen sollen in unserem Leben. Das ist die Doppelbedeutung. Ja, jetzt fällt als erstes auf der enorme Reichtum dieses Besitzers und sein großes Vertrauen in die Verwalter, dass er ihnen so viel Geld anvertraut hatte. Das Zweite, was auffällt, ist die ungleiche Verteilung. Ist es nicht ungerecht, dass der eine 5-mal mehr bekommt als der andere? Das muss doch, wir sind ja alle gleich viel wert vor Gott, da müssten wir doch alle gleich viel bekommen, nicht wahr? Kennen wir das von uns selber? Vergleichen, beurteilen, beneiden, stolz werden oder minderwertig werden, je nachdem, mit wem wir uns vergleichen. Dazu einige Überlegungen. Der Gutsverwalter macht hier ein Assessment. Er beurteilt die Fähigkeit seiner Verwalter. Kurz zurück in unsere Zeit, also wenn ich zu einem Anlageberater gehen würde und Vermögen hätte, dann würde ich natürlich logischerweise zu diesem Anlageberater gehen, von dem ich denke, der vermehrt mein Geld am besten. Ich würde nicht zu einem gehen, der sagt, ich vergrabe das mal hier in diesem Loch und gib's dir dann wieder nach 20 Jahren. Ist einleuchtend, oder? Also warum ärgern wir uns denn so? Also, aber es gibt eine Botschaft dahinter. Gott überfordert dich nicht. Der Gutsverwalter, finde ich, der ist überhaupt nicht ungerecht, der ist sehr barmherzig. Er überfordert nämlich seine Angestellten nicht. Er sagt, der kann so viel leisten, darum gebe ich dem so viel, dem so viel, dem so viel. Das ist das Gegenteil der organisierten Überforderung, die wir teilweise an unseren Arbeitsplätzen heute vorfinden. Also, Gott überfordert dich nicht. Du sollst auch nicht vergleichen. Er erwartet von dir nur so viel, wie du tun und geben kannst, nicht mehr. Und es geht nicht darum, dass der Besitzer mehr Freude an mehr Gewinn hat. Habt ihr vielleicht gemerkt beim Lesen von Simon, der 5 Talente dazu verdient und der 2 Talente dazu verdient, kriegt genau dasselbe Lob, wortwörtlich. Also es geht nicht um die Menge, sondern es geht darum, dass eben der Verwalter das tut, was er tun kann. Und dann ist's gut so. Was weiter auffällt, der Gutsbesitzer war offensichtlich noch reicher, als wir gedacht haben, denn er sagte bei der Belohnung der ersten beiden Verwalter, in kleinen Dingen bist du treu gewesen. Jetzt kommt das Große. Also der ist sehr reich. Der erste Verwalter sitzt ja auf einem Vermögen von jetzt zwischen 14,7 und 65 Millionen. Und jetzt sagt der Besitzer, das ist das Kleine. Jetzt kommt das Große. Und das Zweite, was wir gerne überlesen, ist die Einladung des Gutsbesitzers. Komm, sitz an meinen Tisch, feiere mit mir ein Fest, iss mit mir und freue dich mit mir. Versteht ihr, die Sklaven, ja, die bereiteten schon Essen vor und einen guten Schmaus, aber nicht für sich selber, sondern für den Besitzer. Und dann, wenn es gut ging, konnten sie noch die Resten essen in der Küche, aber sicher nicht mit dem Gutsbesitzer am Tisch. Und das ist die Andersartigkeit unseres Gutsbesitzers, Jesus Christus, der zu dir und zu mir sagt, komm, sitz an meinen Tisch, freue dich am Festessen, das ich für dich zubereitet habe, finden wir in Jesaja. Kein gewöhnlicher Gutsbesitzer. So groß ist seine Liebe. Und dann, was, ich weiß nicht, mich auf jeden Fall, als ich das Gleichnis früher gelesen habe, am meisten aufgefallen ist, ist die harsche Reaktion, wir haben es am Schluss der Lesung gehört, dieses Gutsverwalters gegenüber dem dritten Knecht. Also was nun vielen Menschen als ungerecht erscheint, ist diese Reaktion. Rekapitulieren wir kurz. Der dritte Verwalter ging nicht so gleich hin, also begann sofort zu arbeiten, wie die anderen. Er verspielte oder versoff dieses Geld auch nicht, immerhin. Er hat es nur vergraben. Aber er machte sich eben nicht an die Arbeit. Und es war Arbeit, versteht ihr? Diese große Summe, da konntest du nicht hinsitzen am Computer und auf Kaufen oder Verkaufen drücken. Da musstest du Bauernhöfe kaufen und dann die Verwalter einsetzen, die diesen Bauernhof besorgen. Du musstest vielleicht Schiffe kaufen und die Schiffe den Fischern verleasen, dass sie da Geschäfte tun, und da bekommst du einen Teil dieses Gewinns zurück. Da musstest du Groß- und Kleinvieheinheiten kaufen, also Ziegen und was da alles war, Schafe, und den Leuten, die sie hüteten, diese Tiere geben, und da musstest du alles kontrollieren. Also denk daran, diese hohe Geldsumme, da musstest du richtig arbeiten, damit du das überhaupt einsetzen konntest, dieses Vermögen alles verteilen konntest und dann den Gewinn erwirtschaften. Also da ist Arbeit dahinter. Aber der dritte Verwalter machte gar nichts. Er vergrub sein Talent und er vergrub wohl auch sein Talent. Dad Joke würden meine Kinder jetzt sagen. Er war ängstlich. Er bekam am wenigsten, aber doch immer noch sehr viel, wissen wir jetzt. Und er getraute sich nicht, das Risiko einzugehen und damit zu handeln zu beginnen. Er dachte von sich, ach, ich bin ja nicht so begabt. Ich kann das nicht. Ich würde sicher scheitern, wenn ich es versuchen würde. Und wenn ich meine beiden Kollegen hier anschaue, die Wirtschaft studiert hatten, dann ist es ja klar, ich sollte gar nicht erst beginnen damit. Kommt euch das bekannt vor? Nochmals, zu was dich Jesus beruft, sei es groß oder klein, dazu hat er bei dir schon die Fähigkeit zum Gelingen mit ins Gepäck eingepackt. Und wie ihr wisst, ist er fähig, viel einzupacken, also auch fähig, viel zu helfen, wenn du etwas wagst. Und jetzt zur harschen Reaktion des Gutsverwalters. Die meisten deutschen Übersetzungen nehmen Wörter für die drei Männer im Gleichnis wie Verwalter, wie in unserem Text hier, oder Knecht oder Ähnliches, aber im Urtext steht Doulos. Und Doulos heißt Sklave, und der Übersetzungsspielraum ist gleich null. Es heißt Sklave. Und jetzt löst sich die Frage, warum der Gutsherr so harsch reagiert. Es handelte sich bei diesen eingesetzten Verwaltern also nicht um Leute, die angestellt wurden und die auch einen Job ablehnen konnten, indem sie kündigten. Es handelte sich um Sklaven, und Sklaven mussten schlicht und einfach tun, was ihr Meister ihnen sagte, dass sie tun sollen. Das ist nicht böse gemeint, es war einfach Fakt. Ein Sklave macht, was der Boss sagt. Punkt. Es ging sogar weiter, wenn ein Sklave sich dem Befehl eines Besitzers widersetzte, konnte dieser ihn umbringen. Er gehört ja ihm. Und wenn ich das so sage, dann spreche ich natürlich nicht der Sklaverei das Wort oder auch dieser Macht über ein Menschenleben. Überhaupt nicht. Ich sage nur, das ist der Kontext des Gleichnisses. Zudem war es so, dass es damals ja keinen Sozialstaat gab. bei dem man Privatkonkurs anmelden konnte, ist ja gerade wieder in der Politik im Moment ein Thema, Privatkonkurs. Also wenn man alles verkauft hatte, um seine Schulden abzuzahlen und es nicht reichte, wurde man selber verkauft. Und da konnte es eben gut sein, dass Businessleute, die sich verkalkuliert hatten oder auch aus Fremdverschulden in Not gerieten, eben verkauft wurden. Und wenn dann ein Gutsbesitzer solche Leute kauft, konnten die durchaus einen guten Job machen. Und in unserem Gleichnis handelt es sich wahrscheinlich um solche Sklaven. So, und jetzt gehen wir zur Begründung des faulen Verwalters. Der hat ja gesagt, dass er wisse, dass sein Herr streng sei und ungerecht, nämlich dass er dort ernte, wo ich gesät habe und. Und wir sehen hier, wie fatal das ist, wenn wir ein falsches Gottesbild haben. Das wirkt sich aus in unserem Denken, in unserem Reden und dann auch in unserem Handeln. Sehen wir Gott als streng, als ungerecht, als unterdrückend oder den Menschen vor ihrem Glück stehend an, dann wird es uns beeinflussen. Meine Bitte an uns, auch an mich, wenn wir merken, dass bei unserem Gottesbild noch Handlungsbedarf besteht, wie wir ihn sehen, wie wir ihn wahrnehmen, dann bitte meldet euch bei uns. Wir sind gerne bereit, das mit euch anzuschauen. Es ist ganz wichtig. Jetzt gibt der Meister Antwort. Wenn du das schon alles weißt, wieso hast du denn dein Talent nicht der Bank gebracht, dass ich wenigstens Zinsen hätte, wenn ich zurückkomme? Es könnte ja gut sein, dass der faule Verwalter seine Rede einfach als Entschuldigung gebraucht hatte für seine Faulheit. Das wäre die eine Variante. Und da gibt es eine zweite Variante, die mich persönlich, wo ich hoffe, dass eher das gemeint war, aber das weiß ich nicht. Das ist nämlich die versteckte Gnadenlösung des Gutsbesitzers. Sogar mit diesem bisschen Zins wäre ich noch zufrieden gegeben, wenn du das auf die Bank gebracht hättest. Aber wir wissen es nicht. Was ist das Fazit und das Ziel des Gleichnisses? John Wimber hat einmal gesagt, John Wimber ist der Gründer der Vineyard-Gemeindebewegung weltweit, wir haben auch in der Schweiz Vineyards, der hat einmal gesagt, es ist schwierig, durch Nichtstun ein effizientes Leben zu führen. Und das ist, glaube ich, da kann man nicht Nein sagen. Fazit ist also, dass wir als Christen die Aufgabe haben, das uns von Gott anvertraute, was wir bekommen haben, da meine ich Glauben, da meine ich Talente, da meine ich unseren Charakter, da meine ich unsere Beziehung und so weiter und so fort, für ihn zu vermehren, seinen Besitz zu vermehren. Und das geht einfach nicht durch Nichtstun. Versteht ihr? Es ist unmöglich, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott, also zu Gott haben, also dass Jesus in uns lebt durch den Heiligen Geist und wir dabei völlig unverändert bleiben und sich das überhaupt nicht auswirkt auf unsere Einstellung, auf unsere Werte, auf unser Reden von Gott bei den Menschen. Es kann gar nicht sein, aber es darf auch nicht sein. Und Gott möchte nur, dass wir das tun, was wir können mit seiner Hilfe. Das ist alles, was er von uns verlangt. Und ich glaube nicht, dass das heißt, wir sollen uns zu Tode rackern und mit 30, 40, 45 mit einem Herzinfarkt im Spital landen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir vor lauter Gähnen das Maul nicht mehr zukriegen. Das ist es wahrscheinlich auch nicht. Und es ist mir durchaus bewusst, wenn ich das hier bei euch in der Gellerkirche sage, ich weiß, dass viele von euch sehr viel machen, sehr viel leisten. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, noch mehr. Versteht ihr? Ich kann euch allen sagen, die ihr das lebt, Halleluja, danke vielmals, wunderbar. Aber es ist einfach, dass wir uns nochmals bewusst werden, es geht ja nicht darum, es geht, nein, ich habe es schon gesagt. Wie sieht die Anwendung aus in der Gellerkirche? Wie sieht's aus in eurer Familie, bei der Arbeit? Ich kann es nur für hier sagen, wir sind wie eine Familie. Und auch in einer Familie kommt es nicht gut. Bei uns war es die Mutter, der Vater war fliegenderweise abwesend mit der Swissair. Die Mutter war zu Hause und die hat dann gesagt, ihr könntet jetzt auch mal den Tisch abräumen und den Tisch decken. Und wir machten das dann maulend. Und heute denke ich, wie konnten wir nur? Aber es war so. Habt ihr eure Mutter noch im Ohr? Komm, hilf mal, mach mal, tu mal. Sie hatte recht. Weil Familie ist etwas, wo alle anpacken müssen, dass es dann für alle gut kommt. Und so ist es eigentlich auch in der Gemeinde. Und vielleicht ist es ja so, dass du denkst, ja, eigentlich könnte ich irgendwo helfen. In der Technik, in der Gastfreundschaft, Kaffee, Mittagessen, keine Ahnung, Moderation, Musik, Besuche bei Menschen, die nicht mehr aus dem Haus kommen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich möchte euch einladen, nochmals euer Vermögen durchzugehen, das ihr am Ansammeln seid, um es dem Herrn zu präsentieren. Und es kann gut sein, dass ihr sagt, nein, schon sehr viel da, kann und muss nicht mehr machen, wunderbar. Und es kann auch sein, dass du denkst, ja, ich mache viel, aber viel für mich, vielleicht muss ich mal schauen, vielleicht lasse ich Gott mal reden zu mir, das kann auch gut sein. Tatsächlich haben wir dann in den Mitteilungen noch einen Clip, da geht's um eine Mithilfe. Ich muss euch aber schon gleich sagen, diese Korrelation ist Zufall und diese Predigt war nicht eine Reklame für alle die Jobs, die wir noch tun könnten in der Gellerkirche. Es geht um viel mehr. Das habt ihr verstanden, oder? Gut. Das Ziel, und bei diesem Gleichnis ist man fast versucht, das ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen, ist diese große Freude in der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Dieses gut gemacht zu bekommen und bei ihm an den Tisch sitzen und dieses Fest zu feiern. Und auch, denke ich, noch mehr das Große zu bekommen, noch mehr Verantwortung zu bekommen und zu arbeiten für unseren Herrn. Und jetzt müssen wir aber da sagen, was für eine Arbeit. Keine mühsame, keine langweilige, keine nerventötende. Das gibt's nicht im Himmel. Es wird eine spannende Aufgabe sein, bei der wir nie müde werden und immer Freude haben. Können wir uns das vorstellen? Also ich arbeite noch daran. Aber auf jeden Fall, wow, mit dieser Perspektive macht das aktive Warten im Advent auf das zweite Kommen von Jesus Freude. Amen.